Ja, meine Stimme, wie ihr hört, ist ein kleines bisschen tiefer als sonst. Ich kämpfe seit Tagen damit, meine Stimme nicht zu verlieren. Und deshalb habe ich heute nicht so viel mitgesungen und ein paar Tabletten gelutscht und so weiter. Also am Wochenende habe ich die ganze Zeit gestern und vorgestern übersetzt und heute predige ich insgesamt dreimal. Also von daher, meine Stimme kommt nicht ganz so zur Ruhe, wie es sein sollte. Naja, gut, so ist das. Nö, nö, es geht, es geht. Danke trotzdem. Ich habe aus Lukas 14 ein Thema, was ich uns heute gemeinsam anschauen möchte. Lukas 14. Ich möchte erst einmal die zwei erste Geschichten kurz erklären, bevor ich mit Vers 15 anfange zu lesen. Also, Jesus war am Sabbat und er war unterwegs und dort haben die Pharisäer ihm angeschaut zu sehen, was er tun würde. Denn da war ein Mann, der erkrankt war. So, was macht nun Jesus? Die Schriftgelehrten fragten sogar, erlaubt es das Gesetz, einen Mensch an Sabbat zu heilen oder nicht? So, die diskutierten, darf man nicht? Und Jesus merkte, dass da keine Antwort kommen wird. Und dann sagt Jesus in diese Auslegung aus Lukas, stell mal vor, ein Kind oder sogar ein Ochse fällt am Sabbat in den Brunnen, was macht man? Also Brunnen, etwas aus dem Brunnen rauszuholen, war Arbeit, das war verboten. So, zieht man diese Ochse oder diese Kind sofort raus oder nicht? Und natürlich bekam Jesus von dieser Schriftgelehrten keine Antwort. Dann merkte Jesus hier, dass die Leute sich um die besten Plätze drängten. Also heute haben wir das Problem hier nicht. Sowieso ist die Frage im Gottesdiensthaus, wo sind die besten Plätze? Niemand möchte in erster Reihe sitzen und die zweite Reihe, naja, also ich glaube, Otto Lüdi hat die besten Plätze im Haus schon. Also in der dritten Reihe, wo es sehr sicher ist in der Mitte. Denn der letzte Reihe hat natürlich so einen gewissen Ruf, nicht wahr, Richard? Also von daher, irgendwo in der Mitte zu sitzen. Und die wollten sagen, Mensch, 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 wie ist das? Und Jesus hier, da steht es auch, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, dann setz dich nicht gleich oben auf den besten Plätzen. Nun, die in der Bibel sich auskennen, wissen, was passiert, nicht wahr? Jesus sagt, stell mal vor, du siehst dich ganz weit hinten und da kommt ein Gast, dein Gastgeber und sagt, hier, mein Freund, oh, dieser Platz hier vorne gehört dir. Und das ist schön, nicht wahr? Grässlich ist es natürlich, wenn man vorne sitzt und man bekommt zu hören, oh, nee, sorry, tut mir leid. Also dein Platz war für jemand anders so gedacht. Bitte nach unten rutschen. Also viel, viel besser als so dieses sogenannte Unterstapeln. Ja, also Understatement unten, ein bisschen weniger und dann wirst du nach oben dann hingebracht. Aber es geht jetzt hier nicht um diese Aussagen, sondern es geht um diese Frage von einem Fest. Zu einem Fest eingeladen zu werden. Und jetzt sagt Jesus ab Vers 15, als einer von den Gästen das hörten, rief er, was für ein Geschenk muss das sein, in der neue Welt Gottes zum Fest eingeladen zu werden. Also wir Christen, wir haben dieses ganz bestimmtes Bild vom Hochzeitfest des Lammes, aber sogar auch die Juden haben hier eine Vorstellung von einem großen Fest im Himmel gehabt. Denn die Leute um Jesus herum waren nur Juden. Und da stellt sich die Frage an Jude, Mensch, eines Tages oben im Himmel, was für ein Glück muss das sein, in der neuen Welt Gottes zum Fest eingeladen zu werden. Nun ganz kurz zum Hintergrund hier. Juden wussten, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Juden wussten, ihr Heiden seid es nicht. Also die haben praktisch damit gesagt, ist das nicht toll? Wir werden eines Tages beim Yahweh, bei Gott im Himmel sein. Und damit haben die ausdrücklich auch gesagt, die anderen werden es nicht sein. Also habt ihr verstanden? Denn das ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Jesus antwortete, ein Mann bereitete ein großes Fest, zu dem er viele, vielen Gästen einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Boten zu den Eingeladenen. Alles ist vorbereitet, kommt. Aber niemand kam. Jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer, das geht leider nicht, ich habe 5 gespanne Ochsen angeschafft, die muss ich erst mal anschauen. Ein Dritter entschuldigte sich, ich habe gerade geheiratet, du wirst verstehen, dass ich nicht kommen kann. Nun, der Dritte, das kann ich verstehen. Die anderen zwei, nee. Der Bote kehrte zurück, berichtete alles seinem Herrn und da wurde er zornig. Er sagte zu seinem Bote, geh gleich auf die Straße, auf alle Plätze der Stadt, hole die Bettler, Verkrümmten, Gelähmten und Blinden herein. Der Bote kam zurück und berichtete, es sind viele gekommen, Herr, aber es gibt immer noch Plätze frei. Da sagte der Herr, geh auf die Landstraßen und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Aber denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur ein einziges bisschen bekommen. So, nochmal zurück. Die Juden haben gerade in dem Moment vorher gesagt, ist es nicht toll, wir werden eines Tages oben bei Gott beim Festmahl sein. Und Jesus sagt, ja, stimmt, wir werden euch einladen und ihr werdet nicht kommen. Ihr werdet nicht kommen. Alles ist vorbereitet und ihr kommt nicht. Also im Nachhinein können wir sagen, klar, die Juden haben natürlich einen Messias erwartet. Der Messias wird auch König sein. Das heißt, der Messias wird auch die Römer austreiben und endlich das Land Israel befreien. Und das hat Jesus nicht getan. Und daraufhin haben die Juden Jesus nicht als Messias erkannt. Aber wir haben ihn erkannt. Wir waren die Menschen, die nicht in der Stadt waren. Wir sind die Menschen, die überall sonst nicht in der jüdischen Gesellschaft geachtet waren. Wir waren blind, wir waren gelähmt, wir waren Bettler, wir waren Verkrümmten. Alle die Menschen, die Gott nicht ursprünglich eingeladen hat, die hat er nachhinein eingeladen. Und wir sitzen dort am Hochzeitsfestmahl bei Gott im Himmel. Und die Juden? Nun, da habe ich immer wieder meine Probleme, denn wir haben in unserer christlichen Welt, ich sag mal, praktisch 3 verschiedene große Strömungen. In unserer christlichen Welt in Deutschland sagt man entweder 1, alle Juden sind sowieso gerettet, denn die sind das Volk Gottes. Und da muss ich immer wieder sagen, habt ihr deine Bibel nicht gelesen? Petrus hat ganz was anderes gesagt. Er predigte bei Pfingsten, dass ihr Juden, ihr seid verloren. Und das galt damals genau wie heute. Aber es gibt manche Christen, die sagen, Gottes Verheißungen von damals sind genauso viel für heute. Die werden alle Juden, egal ob sie in Jesus glauben oder nicht, oben im Himmel sein. Ich sage, das ist Quatsch. Denn es gibt andere Leute, die in eine andere Richtung gehen und sagen, Mensch, es wird kein einziger Jude im Himmel sein, denn ihre Augen sind verschlossen. So nach der Entrückung oder Wiederkommen von Jesus, vielleicht gibt es die 144.000, steht wenigstens in Offenbarung, aber das sind die ganz, ganz wenige, die dabei sein werden. Die sind auserwählt, alle anderen sind für ewig verloren. Und das sage ich auch, glaube ich nicht. Ich glaube es genauso wie mit uns heutzutage und auch hier kann ich ein bisschen das sehen, wenn ich möchte. Es werden Juden sein, die doch glauben werden. Juden, die sich allerdings ganz bewusst hin zu Jesus erstmal sich bekehren müssen. Vielleicht sind das die Menschen, die auf der Landstraße unterwegs waren. Das waren die Menschen, die unterwegs waren zu Jesus hin. Aber das sind nicht die Mehrheit der Menschen. Die Mehrheit der Menschen, die dort oben bei Fest sein werden, sind die, die zuerst gar nicht dazugehörten. Aber die waren bereit, Ja zu sagen. Ohne Ausreden, ohne Entschuldigung. Die haben gehört und die sind gekommen. Ich lese weiter. Vers 25 sagt, wie schon oft wurde Jesus von einer großen Menschenmenge begleitet und er wandte sich ihnen um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, Entschuldigung, noch einmal, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Nun stell mal vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er denn nicht vorher die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einmal anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundamentes aufhören muss. Die Leute würden ihm auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er denn nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindliche Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feind noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Salz ist lebensnotwendig. Wenn aber das Salz fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es taucht nicht einmal als Dünger. Man muss es wegwerfen. Hört genau auf das, was ich euch sage. Die Worte von Jesus hier sind extrem, extrem hart. Das sind nicht Worte, die ich gerne predige, aber dennoch finde ich, dass sie ganz genau wichtig und richtig sind. Wie wichtig ist unser Jesus? Ist das eine, Entschuldigung, Freizeitbeschäftigung für uns? Ich gehöre zu Fußballverein, ich gehöre zu irgendeinem politischen Debattierclub und ich bin auch in der Gemeinde mal. Das ist nicht genug. Jesus möchte nicht nur irgendetwas unter vielen sein. Er möchte das Zentrum deines Lebens werden. Er möchte das Wichtigste sein. Das, was dein Leben bestimmt und auch das, was dein Leben auch ausmacht. Wir wurden geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir diesen Schritt mit Jesus gehen wollen. Sind wir bereit, wirklich unser Kreuz aufzunehmen und Jesus nachzufolgen? Sind wir wirklich bereit, jeden Tag neu diese Entscheidung für Jesus zu treffen und uns nicht ablenken lassen von den ganzen Belangen und Sorgen in dieser Welt? Und deshalb sagt Jesus, rechne mal durch, was das für dich kostet. Ich finde es echt interessant hier, dass man keinen Turm baut, ohne vorher dann die Kosten durchzurechnen. Denn das ist das genau, was man heute in der Werkstatt oder in der Welt tut. Ich habe viel mit Architekten, ich habe viel auch mit großen Bauunternehmen gearbeitet, jetzt hier als Übersetzer und auch als Englischlehrer. Und es war interessant, 2008, als die Wirtschaftskrise kam, haben alle aufgehört, denn da zu bauen. Und häufig stand irgendwo ein Fundament herum. Das war alles. Man hat wirklich nur das Fundament gebaut, weil das Geld plötzlich versiegt war. keine Finanzierung mehr. Das Gleiche habe ich damals, als wir 2003 in China waren, auch gesehen. Überall waren Häuser nur zu Ende gebaut und da hat nichts mehr sich geändert seit Jahren. Und ich fragte, Mensch, was ist das? Oh ja, da hat jemand sich verspekuliert und da kein Geld mehr, da mussten sie aufhören. Nun, normalerweise in Deutschland passiert das nicht. Wir sind sehr gut am Überlegen und Kalkulieren, solange es nicht in Hamburg ist und Philharmonie heißt. Aber wir sind dabei halbwegs gut, das zu machen. Und auch die Kriege, da sind wir auch relativ gut am Überlegen. Können wir nicht gewinnen? Wenn nicht, dann bitte, bevor so viele Menschen sterben, da Unterhändler schicken und Frieden schließen. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Es ist interessant, wie viele Leute begabte Musiker waren, begabte Redner waren, begabt in irgendeinem Bereich waren und die haben sich zu Jesus bekehrt. Und dann merken sie irgendwie in ihrer Seele, die sollten aufhören mit irgendwas. Zum Beispiel der Musiker sollte aufhören, diese Musik zu spielen. Oder der Fußballer sollte aufhören, diese Fußball zu spielen. Oder diese Person, der mit Aktien gehandelt hat, sollte aufhören, diese Aktien zu handeln. Und da kam eine Zeit, wo sie vor dieser Frage standen, was denn wichtiger war. Dieses, womit sie ihr Ruhm auch verdiente, oder Jesus gehorsam zu sein. Und die Menschen, die aufgegeben haben, das, was denen wichtig war, und bereit waren zu sagen, Herr, okay, ganz verstehe ich es nicht, aber du sagst es und ich möchte es gerne tun. Fast immer ist es so, nach ein oder zwei oder drei oder fünf Jahren später haben sie wieder grünes Licht von Gott bekommen, gerade eben da, wo sie ihre Begabung vorher hatten, das auch ins Reich Gottes hineinzubringen. Aber erst war ein Loslassen, damit sie neu empfangen konnten. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte so gerne, dass wir loslassen. Loslassen an dem, woran wir festhalten. An dem, was uns Sicherheit schenkt. An dem, was häufig das Fundament unseres Lebens ist. Das kann Geld sein, das kann unser Job sein, das können sogar auch Beziehungen sein. Hier steht es da drin wörtlich, wenn einer mir nachfolgen will, und hasst nicht seine Eltern, Kind, Ehefrau und, und. Das Wort ist hassen, ein sehr starker Begriff jetzt hier. Und natürlich hat Jesus nicht gesagt, ich soll meine Ehefrau hassen. Aber wollte damit deutlich machen, dass wir loslassen müssen. Das darf nicht mehr der Mittelpunkt unseres Lebens sein, sondern das ist und wird und möchte Jesus sein. Und dann merken wir, wie alles wieder neu aufgestapelt wird. Alles neu wieder aufgebaut wird. Und das wird zu Ehre Gottes auch gebraucht. Diese Gaben, diese Fähigkeiten, diese Talenten, die Gott uns gegeben hat, die setzen wir dafür ein. Aber Jesus fragt hier zum Schluss, und die Frage ist sowas von berechtigt, gerade für uns, Menschen, die länger dabei sind, mit Christus zu gehen. Wie ist es mit uns, Salz und Licht in dieser Welt zu sein? Salz ist lebensnotwendig. Wenn aber diesen Salz fade geworden ist, wodurch soll ich seine Würzkraft wieder gewinnen? Also wenn wir Salz sind, und das ist ein bisschen unser Problem wieder, wir sind so verwöhnt heute, unser Salz, was wir aus der Salzstreuer da rauskriegen, ist so rein, ist so wirklich perfekt, dass sie es in altes Orient kaum kannte. Dort gab es am Ufer vom Toten Meer, wie auch manchmal woanders, hat man Salz gewonnen, was sehr viel auch mit anderen Mineralien versetzt war. Und das war nicht so wie heute. Und da war es tatsächlich so, dass dieses Gestein, in dem das Salz war, nass geworden ist. Dieses Salz, was man so kannte, wurde schon weggewaschen und es blieb diese Überreste da. Und diese Überrest war kein Salz. Und was macht man damit? Man kann es natürlich irgendwie reinstreuen, aber das ist nicht das, was man wollte. Das würzte nicht mehr. Heute, wenn wir ein bisschen Salz nehmen und Wasser rein tun, dann wäscht alles weg, weil es 99,9% rein ist. Aber damals war es dann vielleicht 20, 30, maximal so 50% rein. Und das war, wo vieles dazu war. Und ein bisschen ist das unser Problem. Wir sind nicht ganz so rein, wie Gott das so hätte. Und dann kommt unser christliches irgendwie, wird weggewaschen, wir werden lau und das fehlt dieses Feuer für Christus. Und was bleibt, sind dieses Rest. Und was macht man da? Was macht man mit Christen, die von Namen her Christen sind, aber kein Brennen für Jesus haben? Wo Jesus nicht mehr Mittelpunkt ist, sondern nur noch am Rande so ist. Wo es nur noch darum geht, wer vorne sitzen darf und wer nicht vorne sitzen darf. Wo Nebensächlichkeiten Priorität bekommen und nicht mehr die Verlorenheit der Welt, wie auch das Brennen in unser Herzen, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus sagt hier sogar, es taugt noch nicht mal aus Dünger. Man muss es wegwerfen und deshalb hört genau auf das, was ich euch sage. Wie sieht's aus mit unserer Hingabe? Wie sieht's aus wirklich mit dieser Einladung Gottes jeden Tag neu? Komm zum Fest, ich habe alles vorbereitet. Ja, Herr, okay, aber du weißt, ich habe irgendwas Neues hier. Ich habe irgendwann doch einen Termin. Ich habe irgendjemand eine Beziehung. Ich habe irgendein neues Spielzeug gekauft. Ich habe irgendwas. Und dann, Gott ruft und ruft. Und irgendwann sind unsere Ohren so verstopft, dass wir nicht mehr hören können. Deshalb ist es notwendig, jeden Tag neu diese Entscheidung für Christus zu machen. Und ich möchte uns hier ermutigen, zu sagen, okay, heute entscheide ich mich ganz neu für Jesus. Jesus, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Räume alles aus, was diesen Platz versucht einzunehmen. Und morgen werde ich wieder das machen. Herr, werde du in meinem Leben der Nummer eins. Räume du alles aus, was mich denn da ablenkt. Und ich möchte sogar auch lernen, durch den Alltag zu gehen, in dem ich leben kann, wie du das haben möchtest. Ich möchte so handeln, ich möchte so reden, ich möchte mit den Menschen so begegnen, wie du das haben möchtest. Mein altes Ich, mein Ego, mein selbstsüchtiges Ich soll immer mehr und mehr im Hintergrund treten. Und du, Jesus, soll mehr und mehr im Vordergrund sein. Lass mich bereit sein, dir nachzufolgen, wie du es willst. Lass nicht mein Leben wie Salz sein, was keine Kraft mehr hat, sondern erfülle du mich ganz neu mit deiner Kraft, sodass ich tatsächlich Salz und Licht in diese Welt sein kann. Ich bete mit uns. Jesus, die Worte waren hart, die Worte waren direkt, die Worte waren herausfordernd. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst, nicht zu resignieren, um zu sagen, das schaffe ich sowieso nicht, dann fange ich gar nicht mal an, sondern hilf uns, Herr, Glaube zu haben, Mut zu haben, dir zu gehorchen, vielleicht nur erstmal heute und dann morgen neu, heute denn zu erleben und den Tag danach mit dir zu gehen. Du möchtest gerne, dass wir immer wieder neu mit dir reden. Und ich ermutige uns, Herr, in diesem Gebet, das zu tun. Uns dir zur Verfügung stellen, damit dein Reich kommt, damit dein Wille geschieht. Danke, Jesus. Amen.